Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Softwarecasts. Heute habe ich den David mitgebracht, der euch gerne das ÖPNV-Projekt vorstellen möchte und auch mit euch nochmal einen Blick in unsere IoT-Unit werfen möchte. David, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne doch. Dankeschön. Wie gesagt, mein Name ist David. Ich bin Consultant bei der Codecentric AG am Standort Nürnberg, bin aber Mitglied der Unit Industrie und IoT, die in ganz Deutschland sozusagen verteilt ist, Hauptsitz in Münster und Bielefeld. Genau, mein Fokus ist eigentlich so eher Frontend- und Cloud-Engineer, bin häufig bei Kundenprojekten aber als Full-Stack-Engineer eingesetzt oder eben auch manchmal als Product-Owner. Und wie schon angedeutet, möchte ich heute das ÖPNV-Projekt euch so ein bisschen was drüber erzählen. Ja, ist ein recht cooler Use Case.
Ja, der Use Case hat auf jeden Fall total überzeugt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stolper ja immer über ÖPNV, ne? Also das ist ja auch wahrscheinlich so gewünscht, dass man an der Stelle schon mal Assoziationen hat und sich dann nochmal überraschen lässt, was denn wirklich dahinter steckt. Willst du da vielleicht mal direkt ansetzen?
Ja, gerne doch. Ja, ÖPNV ist eben öffentlicher Pflanzennahverkehr, nicht der öffentliche Personennahverkehr, ist ein Begriff, der geprägt wurde aus einem Unternehmen oder einer Organisation, die nennt sich Urban Lab hier in Nürnberg. Das ist eine gemeinnützige Organisation zum Thema disruptive Stadtgestaltung. Die haben sich mal überlegt, ja, irgendwie ist hier super viel Platz verschwendet und auch Ressourcen im Sinne von Energie ist verschwendet in Nürnberg und wir würden gerne das Ganze nutzbar machen. Also lasst uns doch Pflanzen über Abwärmeschächten irgendwie produzieren oder wachsen lassen. Und genau, so ist das Ganze gestartet und entstanden. Und das haben wir dann in Nürnberg hier gesehen und dann mal mitgenommen zu anderen Standorten.
Und jetzt hast du mir auch schon gesagt, dass das Ganze ja dann in Münster so richtig Fahrt aufgenommen hat, dass da auch wirklich dann noch mehr passiert ist.
Genau, also Projekt eben, dass es ein Gewächshaus über einem Abwärmeschacht in Nürnberg gibt, sozusagen, haben wir in der Industrieunit eben mit nach Münster und nach Bielefeld genommen. Und in Münster gibt es die Smart City Allianz. Da sind dort verschiedene Unternehmen eben, lokale Unternehmen, die Smart City smart machen wollen. Und dort haben wir das Konzept überhaupt erstmal so gepitcht und darauf sind dann gleich der Alvetta Zoo Münster, die Uni Münster und Hedia Elektronik mit eingegangen, die uns dabei unterstützen wollten, eben in den verschiedenen Bereichen. Und dann haben wir zu viert im Großen und Ganzen oder der Schirmherrschaft das Ganze vor dem Zoo, vor dem Alvetta Zoo Münster eben umgesetzt.
Okay, das heißt, ich gehe jetzt mal virtuell zum Alvetta Zoo nach Münster und ich, was sehe ich denn da? Also ich habe da ein Gewächshaus, da sind Pflanzen drin, da sind Sensoren, Aktoren drin, vermutlich viele Fragezeichen. Vielleicht kannst du uns da mal mit hinnehmen.
Genau, also wir haben vor dem Eingangsbereich oder im Eingangsbereich des Alvetta Zoos ist ein Abwärmeschacht. Der liegt 2, 3, 4 Meter unter dem Boden. Und da herrschen konstante 27 Grad drin, das ganze Jahr eigentlich über. Und auf diesem Abwärmeschacht steht dann ein Gewächshaus mit insgesamt, ich glaube, 12 NFT-Rinnen. NFT steht für Feinfilmtechnik mehr oder weniger. Das bedeutet, das ist eine große Plastikrinne mit Löchern oben drin, die ist sonst ganz verschlossen. Und da fließt ein Nährstofffilm durch, also der NF. Und im Sinne, anders kennt man es vielleicht so als Tröpfchenbewässerung, also wenig Wasser, aber dafür relativ konstant. Mhm. Und dort wachsen dann verschiedene Pflanzen drin. Von Salat über gewisse Katzenminze sozusagen, die dort dann überwacht werden von verschiedenen Sensoren. Gibt es Temperatursensoren, die Innen-Außentemperatur, Schachttemperatur, alles überwachen, dann auch die Helligkeit wird die ganze Zeit überwacht, dass wir sozusagen die LED-Beleuchtung anschalten, um die Helligkeitsphasen in besonderen dunklen Perioden oder in der Winterzeit zu verlängern. Es gibt Lüftungssteuerung, die einen Ventilator steuert und auch ein Steuerungsventil, damit wir Luft von außen bzw. aus dem Schacht ansaugen können, um die Luft zu regulieren. Und dann noch verschiedene Sensoren am Wassertank, um die Wasserqualität und die Nährstoffwerte eben zu protokollieren und zu überwachen.
Also alles mit dem Ziel, also für die Pflanzen, die das Bestmögliche an Umgebung zu schaffen, sodass sie zum einen wachsen können. Aber ich habe jetzt auch verstanden, da wird einiges noch protokolliert. Also es geht nicht nur darum, dass die Pflanzen wirklich gut leben, sondern da anscheinend möchte man auch noch was daraus lernen oder mitnehmen.
Genau, also wir haben zwei Ziele, nenne ich es jetzt mal. Das eine Ziel ist der öffentliche Showcase. Also es wird vom Allwetter Zoo genutzt, um Schulklassen, den Zoo und sozusagen diese Pflanzenwelt ein bisschen näher zu bringen, indem sie eben diese Pflanzen immer mal wieder ernten können, mit dieser Katzenminze eben Geruchsspuren für Großkatzen legen können. Und das ist sozusagen das Zoo-Erlebnis, das ist der eine Teil da dran. Der andere Teil ist, dass unser Partner ja auch die Uni Münster ist und da vor allem auch die Biologie, die überprüfen oder wollen vertesten, wie gewisse Pflanzen unter gewissen Nährstoffsituationen eben wachsen. Da ist es möglich, dadurch, dass wir einen Wassertank haben, können sie eine genaue Nährstofflösung ja reingeben, die genau abgemessen ist und dann überprüfen, wie die Pflanzen wachsen. Wir haben so genannte Wägezellen unter diesen einzelnen NFT-Rinnen. An diesen an beiden Enden zu einer Rinne angebracht und die messen dort das Gewicht, das dort aufdrückt. Das bedeutet, wir wissen da ungefähr den Wachstumsstatus aller Pflanzen in dieser Rinne und auch wie viel Wasser durchfließt. Und dort können dann auch die Mitarbeiter der Universität dann eben raus abschließen, ob Pflanzen schneller wachsen, langsamer wachsen mit gewissen Nährstofflösungen.
Jetzt kann ich das Ganze natürlich recht simpel machen. Ich habe da so ein Museum vor Augen, wo dann in den Ecken immer diese kleinen Geräte mitlaufen, die dann so auf so einem Endlospapier ihre Striche zeichnen. Dann könnte ich natürlich auch sagen, so, da habe ich jetzt meine Werte. Dann gehe ich da, also wenn ich die haben möchte, gehe ich da mal hin, gucke mir die an und gehe wieder in die Uni. Oder man macht es jetzt moderner und man macht das Ganze vielleicht auch smartfähig. Da wart ihr doch jetzt eher unterwegs mit dem Gedanken.
Genau, also wir sind ja kurz und knapp ein Technologieunternehmen, das bedeutet, wir lösen alles mit Software und Elektronik und haben dementsprechend auch viel Steuerung draufgeworfen. Die ganze Logik und Elektronik, die in einem Gewächshaus verbaut ist, wird von einer Steuerbox verwaltet und organisiert. Das könnte man als Edge Gateway bezeichnen, das bedeutet, das ist eine intelligente Logik, die lokal alles steuert, aber mit einer Software in einer Cloud verbunden ist, um Daten und Konfigurationen, nenne ich es jetzt mal, auszutauschen. Und der andere Teil ist eben der, dass wir bei AWS Services gehostet haben, um die Daten, die lokal liegen, dorthin zu pushen, dort zu verwalten, aufzubereiten, um sie dann eben auch später zur Verfügung zu stellen.
Willst du vielleicht nochmal zu dem Edge Gateway so ganz grob das nochmal beschreiben, wie ihr da losgelegt habt? Also ist das etwas, wo ihr dann wirklich, ich sag jetzt mal, auf der grünen Wiese angefangen habt? Oder gibt's da auch schon irgendwas von AWS oder von anderen Providern, wo ihr dann schon mal zugreifen konntet und so eine Basis hattet?
Es gibt an sich viele verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Wir sind tatsächlich von der grünen Wiesenseite rausgekommen. Und zwar besteht bei uns diese Steuerbox aus zwei Gateways, mehr oder weniger, einem Raspberry Pi, der die Daten der Wägezellen abgreift, weil die in einem bestimmten Protokoll und einer bestimmten Frequenz abgefragt werden müssen und dann zur Verfügung stellt. Der andere Teil ist so der zentralere Teil. Das ist ein RevPi von Kundenbus, ist so ein industrieller Raspberry Pi, also ähnlich wie eine PLC Steuerung, die man in der normalen herkömmlichen Fabrik auch findet, die Analog- und Digitalmodule hat, an der die verschiedenen Sensoren angeschlossen sind. Und auf diese PLC wird verwaltet über Balena. Das ist ein SaaS-Anbieter, der ermöglicht, so IoT-Devices zu managen, also betriebssystemseitig und dann dort auch Software remote zu deployen. Und dann haben wir mehr oder weniger, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Overkill gewesen für den Anwendungsfall, aber einfach, ein Docker Compose Stack dort drauf laufen, wo verschiedene Softwarekomponenten laufen. Im Großen und Ganzen ist es ein MQTT Broker, um die lokalen Daten zu akquirieren und sozusagen zusammenzusammeln. Und der dient dann auch als Bindeglied zu AWS, eben zu dem IoT-Core, wo die Daten dorthin fließen. Mhm. Zusätzlich ist für den lokalen Aspekt noch Node-RED bereitgestellt. Das ist eine Software, mit der man relativ einfach Flows abbilden kann. So eine No-Code-Lösung, eher die im Smart Home oder auch so Bastler-Bereich tätig ist, kann man aber auch eben für diesen Anwendungsfall super hernehmen.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Das heißt aber auch wahrscheinlich ziemlich, das Ziel war ja auch, dass es recht wartungsarm ist. Also im besten Fall habt ihr es einmal aufgesetzt, habt ihr vielleicht remote eine Möglichkeit, Dinge anzupassen, aber eigentlich wollt ihr ja gar nicht so oft da dran.
Genau. Also nicht nur wir vor allem, sondern auch eben die Mitarbeiter der Universität, dass die da auch irgendwas bei Bedarf ändern können, irgendwelche Intervalle verändern können. Deswegen war da der Punkt, dass das für alle verständlich ist, besonders wichtig.
Okay, und dann geht's ja eigentlich auch schon direkt in die Cloud. Also das ist ja dann, ihr habt ein recht minimales Edge-Gateway und dann hast du gesagt, es geht so in Richtung AWS IoT-Core.
Genau, also wir haben bei AWS landen die Daten bei uns im IoT-Core eben über MQTT. Die werden dann von IoT-Core-Rules gesammelt, sortiert und dann an Lambda-Funktionen weitergeleitet, die dann die Daten eben aufbereiten, irgendwie transformieren und dann in Timestream abgelegt, dass sozusagen der persistente Part erledigt ist und wir die Daten dann eben weiter nutzen können.
Okay, und das heißt auch AWS IoT Core hast du da wahrscheinlich auch als eine recht, ich sag jetzt mal, simple Lösung oder also eine Lösung empfunden, mit der man ziemlich schnell auch die Ergebnisse dann liefern kann, oder hast du da irgendwo noch Dinge gesehen, die man im Blick haben sollte?
Tatsächlich ist AWS IoT Core sehr gut einfach dazu zu nutzen. Im Großen und Ganzen gibt es einen MQTT-Endpunkt, den AWS bereitstellt, um seine Daten dorthin zu pushen. Dann braucht man halt noch einen Client, den man sich irgendwie anlegen muss, hier mit Client-IDs, Secrets und Zertifikaten, um dann das Gateway zu verbinden. Hinterlegtes Gateway, dann weiß AWS und das Gateway, wer ist, und dann funktioniert die Kommunikation reibungslos. Das Einzige, wo wir ein bisschen häufiger drüber gestolpert sind, ist die Abfolge der Rules, wie wir da am besten sozusagen die miteinander verknüpfen, damit alles so richtig läuft. Und wir hatten schon ein, zweimal den Fall, dass da irgendwas falsch verarbeitet wurde, beziehungsweise falschen Daten in der falschen Pipeline. Aber ja, im Großen und Ganzen ist also ziemlich einfach und gut zu benutzen.
Ja, es klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Ist ja ein Projekt auch, was, sagen wir es mal so, ist es irgendwo anfassbar. Also man hat da was stehen, ein Gewächshaus, man kriegt vielleicht auch noch positives Feedback, dass da auch das von den Schulklassen auch positiv wahrgenommen wird und auch ist natürlich auch ein schönes Thema, kann man, glaube ich, auch ganz, ganz gut darstellen. Und gibt es, oder ja, ich überlege gerade, geht das in die Richtung, dass du auch sagst, ja, das kann man jetzt auch irgendwo noch weiterdenken? Also das ist jetzt so irgendwo ein Showcase und wir sehen aber, das könnte so und so weitergehen. Also muss jetzt auch nicht unbedingt Gewächshaus sein, aber ich glaube, die Technologie an sich ist ja schon super spannend und da kann man ja auch so richtig viel auch noch in anderen Kontexten machen.
Ja, also prinzipiell ist dieses Konzept oder die Herangehensweise, die wir hier haben, super zu übertragen auf viele Industriekunden, die wir auch schon bei CC haben, Zendrik. Und im Endeffekt ist es die Akquise von Sensordaten, die man dann irgendwie lokal verarbeitet. Es können unterschiedliche Protokolle sein. Bei uns ist es jetzt ja relativ einfach. Wir haben in dem Gewächshaus nur MQTT und dann die verschiedenen Sensoren werden direkt abgefragt. Könnten aber auch andere Technologien wie SCADA-Systeme, die wir anbinden. Es könnte OPC-UA eben sein, die dort eingebunden werden. Und dann, oder die PLCs direkt. Einige binden ja auch HTTP-Schnittstellen mittlerweile an. Heutzutage ist das ja schon recht weit verbreitet. Und können da die Daten sammeln, lokal aufbereiten, um dann eventuell in der Fertigungsanlage damit schnell zu benachrichtigen oder dass man schnell reagieren kann im Falle von irgendwelchen Problemen oder Verzögerungen. Aber grundsätzlich können wir die Daten dann eben auch noch weiter eben aufbereiten, so wie es wir gemacht haben in der Cloud und dann in einem größeren Kontext sichtbar machen. Es ist dann besonders interessant, wenn man mehrere Standorte vernetzen möchte und auch mehrere Anlagen, entweder in einem Land überregional. Da gebieten sich ja unendlich Kombinationsmöglichkeiten fast.
Ja, ich finde, das ist auch echt ein Riesenthema, wenn es auch darum geht. Also ich meine, man liest ja auch immer wieder, dass alles, was so an Fabriken jetzt neu gebaut wird, dass es auch darum geht, sowas wie eine Schattendarstellung davon zu haben. Und das scheint mir ja auch, das, was du mir beschreibst, so ein ganz gutes Beispiel dafür zu sein, dass man damit schon mal mindestens die Daten akquirieren kann und damit dann auch weiterarbeiten kann.
Genau, zum Beispiel auf diesen Schattenaspekt hat AWS auch eine Antwort drauf. Also wenn man Dinge, Things in AWS anlegt, kann man, ich nenne sie mal, modellieren, indem man ihnen ja Attribute gibt, die dann auch in Schatten hinterlegt werden können, wodurch dann auch gleich eine bidirektionale Kommunikation ermöglicht ist. Es gibt ja edge-seitig auch den AWS Greengrass Core von AWS selber, der dann auch eine gute Integration bereitstellt. Den haben wir bei uns jetzt nicht genutzt. Hätte man jetzt auch machen können. Und dann kann man ja auch eben auf der Greengrass Core-Seite lokal ansetzen und dort eben Custom Deployments und Components bereitstellen. Ähnlich wie bei uns einen MQTT-Broker oder eben eigene Software. Das können dann verschiedene Docker-Container sein, die man dann lokal bereitstellen kann über AWS, aber eben zentral gemanagt. Um dann die Daten so zu nutzen.
Das ist doch super, dass du das so nochmal ansprichst, weil die Unterscheidung zwischen IoT Core und Greengrass finde ich da jetzt auch nochmal sehr interessant. Wenn du da möchtest, wäre es vielleicht nochmal ganz gut, da noch ein, zwei Sätze zusätzlich zu sagen. Das heißt, verwendet habt ihr jetzt für das Projekt ÖPNV IoT Core und Greengrass ist nochmal mehr. Kannst du das mehr nochmal umschreiben, was das vielleicht auch in der Edge bedeutet? Hast du ja gerade schon mal anskizziert, aber das, glaube ich, ist nochmal sehr interessant.
Ja, also Greengrass Core ist ein Stück Software, das mehr oder weniger eine Managing-Software ist. Die installiert man auf seinem Edge-Gateway, verbindet sie dann mit AWS, indem man ihm Secret Key und Access-Tokens mehr oder weniger gibt und IDs. Und dann hat man die Möglichkeit, über die AWS UI oder dann eben auch über CloudFormation das Ganze zu konfigurieren, indem man sogenannte Components und Deployments eben darauf bereitstellt. Ein Deployment besteht wiederum aus mehreren Components, und Components ist einfach so der generische Begriff für ein Stück Software. Das kann eine Component sein von AWS. Das bedeutet, ich könnte Lambda-Funktionen auf dem Edge-Gateway laufen lassen. Ich könnte zum Beispiel IoT Sidewise ist ein Service, der auch auf Greengrass laufen muss, um Daten vor allem in der Fabrik abzugreifen und dann eventuell sogar mit Machine Learning-Modellen, mit SageMaker sozusagen vorzuverarbeiten und dann in die Cloud zu gehen und sie dann in weiteren Service weiter zu verarbeiten. Also der AWS IoT Core ist, sage ich mal, der AWS Cloud Teil zum Verwalten, wo man die Geräte verwaltet, die Greengrass Cores verwaltet und die ganzen Regeln. Und der Greengrass Core ist mehr oder weniger die Edge Gateway Software Lösung von AWS, die dann das Bindeglied eben darstellt.
Ja, cool, dass du das so nochmal kurz und prägnant nochmal erklären kannst, weil ich finde das, also es ist ja so viel in AWS momentan schon möglich und ich finde es dann auch wirklich immer interessant, wenn Experten davon mal berichten und sagen, ja, das ist damit alles schon möglich und damit kannst du auch wirklich die konkreten Themen, die du dann hast, auch lösen. Das finde ich dann auch nochmal sehr schön zu hören. In welche Richtung wollen wir nochmal gehen, David? Was ist dir gerade noch wichtig, was du platzieren möchtest?
Ich kann theoretisch über die Weiterentwicklung so ein bisschen erzählen, was beim ÖPNV noch so ansteht, auch in dem Kontext davon, wie wir das entwickeln. Es ist ja als Pro Bono oder Showcase-Projekt gestartet, wird jetzt bei uns in der OPT weitergeführt. OPT im Rahmen von Kurzentwicklung bedeutet ja Off-Project-Zeit, also wenn wir nicht beim Kunden sind, entwickeln wir das in unserer Freizeit oder nicht bezahlten Zeit weiter. Nicht billable Zeit, Fachbegriffe. Genau, und da wollen wir eben mit verschiedenen Kollegen die Daten nicht nur bei uns eben halten. Aktuell liegen sie eben in Timestream, sondern wir möchten sie verfügbar machen. Das ist auch im Rahmen von der Smart City Alliance ebenso, dass wir diese Daten in das Smart City, nee, Open Data Portal, so Open Data Portal der Smart City Alliance einbringen. Immer mehr Städte haben ja ihre Open Data Portale, um diese Daten einfach sichtbar zu machen, wie zum Beispiel luftdaten.info, ist auch ein sehr gutes Portal. Mhm. Und dann in dem Sinne wollen wir auch andere Städte eventuell dazu anregen, mitzumachen, das vielleicht auch auszuprobieren und einfach ja, anstoßen, dass Leute drüber nachdenken. Darüber hinaus wollen wir unsere Projektwebseite, also Projekt ÖPNV Münster, auch ein bisschen ausbauen, dass diese Daten dann eben in Echtzeit ankommen und sozusagen visualisiert werden, sofern sie denn verfügbar sind. Bedeutet, wir haben eben die Datenspeicherung, dass wir die Daten verfügbar machen über eine Schnittstelle und dann eben auch dort einbinden.
Ja, schön. Das heißt, das ist ja auch wirklich ein Projekt, was auf vieles da nochmal einzahlt. Da hatte ich jetzt gerade erstmal drüber nachgedacht, als du das beschrieben hast, dass da ja schon auch viel in Richtung, ja, ich sag jetzt mal Nachhaltigkeit auch drinsteckt, weil wir müssen uns ja schon Gedanken machen, wie wir unsere Städte auch aufbauen wollen in Zukunft, wie soll das gestaltet sein, damit wir auch in Zukunft noch Freude daran haben. Und das ist ja wirklich nochmal ein Thema, was dich ja dann auch, glaube ich, sehr motiviert, an dem auch weiterzuarbeiten. Also so kommt das auf jeden Fall für mich rüber, dass du da sagst, komm, das ist irgendwas, was auf ein höheres Ziel einzahlt und deswegen habe ich Bock, daran jetzt weiterzuarbeiten, auch in der OPT.
Genau. Also das ist es auch auf jeden Fall. Man muss ganz fairerweise sagen, so energieeffizient sind wir bei dem Projekt noch nicht. Da ist der ÖPNV in Nürnberg schon wesentlich weiter. Mhm. Die haben nämlich sogar noch eine Solaranlage auf dem Dach vom Gewächshaus mit Batteriespeicher und haushalten wirklich ihre Energie. Die sind wirklich vollständig autark. Und wir sind beide Systeme auch nur Hydroponikanlagen. Das bedeutet, dass die Pflanzen auf Wasser schwimmen und dort wachsen. Also dieser Nährstofffilm ist, also es fließt unter ihnen ununterbrochen Wasser mit Nährstoffen. Es gibt aber dann auch noch Aquaponiksysteme. Da Aquaponiksysteme sind eher ein geschlossener Kreislauf. Das bedeutet, dort gibt es einen Tank, dort sind Fische drin. Die Fische haben Ausscheidungen. Diese Ausscheidungen werden genutzt, um die Pflanzen zu düngen. Und die reinigen dadurch wiederum sozusagen das Abwasser. Und dieses Abwasser, dieses gereinigte Wasser wird dann wieder den Fischen zugeführt. Und dann wird auch wieder Luft zugeführt in das Wasser, damit die Fische wieder Nährstoff haben. Das bedeutet, dann ist es ein vollständiges Kreislaufsystem. Man muss die Fische noch füttern und natürlich überwachen. Aber das sind dann komplexere und auch vollständigere Systeme, die dann eben einen guten Kreislauf bilden.
Heißt das jetzt auch, dass ihr euch, also wenn jetzt jemand von außen, eine Person, die diesen Podcast hört, sagt, ja, finde ich ein total cooles Projekt, würde ich gerne unterstützen. Gibt es da also auch die Möglichkeit, außerhalb der Cocentric dann bei euch mal anzuklingeln?
Das auf jeden Fall. Also in Nürnberg haben wir sowieso im Rahmen von dem Urban Lab, wird ja dieses ÖPNV weiterentwickelt. Da kann man definitiv hinkommen und mitmachen. Das sind ja öffentliche Projekte. Wir haben auch mehrere Anlagen, also sowohl Hydroponik als auch Aquaponik im Urban Lab. Da kann mein Kollege da auch definitiv unterstützen. Im Rahmen von Cocentric kann man auch gerne vorbeikommen. Wir haben das bis jetzt halt intern getrieben, aber das heißt ja nicht, dass es intern bleiben muss, sondern man kann damit ja schon weitermachen. Auch kann man das im kleinen Rahmen daheim nachbauen tatsächlich. Also wir hier in Nürnberg haben die Intention und haben sogar schon halb angefangen und sind schon halb fertig so rum, eine kleine Hydroponikanlage im Büro zu haben. Mit dem Hintergedanken, dass man eben Gartenkräuter ganz einfach da hier haben kann oder eben auch so Sachen wie Tomaten oder Fensterbanken oder so.
Gibt es dann auch, ich sage jetzt mal, eine Bauanleitung wäre jetzt, glaube ich, zu viel gewollt, aber gibt es dann irgendwas, woran man sich orientieren könnte? Also gerade auch, wenn es also klar, auf der einen Seite Hardware im Sinne von Hydroponik und so weiter, aber dann auch, wie sieht die Edge aus, was kann ich da tun und wie sieht auch so eine AWS-Instanz dann aus? Habt ihr sowas auch im Blick?
noch nicht gemacht. Also wir wollen auf der Webseite vom Projekt relativ viel einfach Informationen bereitstellen, wie das aufgebaut ist, wie das funktioniert, was man dafür braucht. Das wird alles peu à peu kommen und dann eben zur Verfügung gestellt.
Können wir denn die Website auch verlinken? Ist sie schon so weit spruchreif, dass du die teilen möchtest?
Die ist schon, ich sag mal, so weit spruchreif. Also man muss sicherlich noch Sachen machen und anpassen, aber es ist ein lebendiges Dokument in dem Sinne. Und genau.
Gut, das heißt, die Hörer und Hörerinnen finden das dann bei uns in den Shownotes. Genau. Wenn man das finden kann. Super. Ja, das ist doch auch echt ein schöner Anknüpfungspunkt. Also heißt ja auch, moderne Technologie und moderne Cloud-Infrastruktur zusammengebracht, machen was Gutes. Ja, wir können jetzt natürlich nochmal gucken, wie man das Ganze auch bei anderen Kunden einsetzt, aber da haben wir eigentlich auch schon ziemlich gut, finde ich, drüber gesprochen. Das hast du ja auch nochmal gut eingeordnet. So was anderes spontan fällt mir gerade nicht ein. Hast du da noch in Richtung vom ÖPNV-Projekt, was da so die Skalierung angeht, wohin man nochmal gehen möchte, noch weitere Themen oder was auch andere Kunden oder andere Themen in dem Bereich angeht, hast du da noch was?
Skalierungstechnisch kann man jetzt halt sagen, an sich könnte man das gut skalieren. Theoretisch in Nürnberg haben wir viele U-Bahn-Schächte, es ist nicht immer praxistechnisch erlaubt, da irgendwas drüber zu stellen. Aber ja, es gibt ja viele Initiativen, die in die Richtung gehen. Das bedeutet, man kann da schon viel ausprobieren. Man kann dann auch gleich die Skalierung von AWS ausprobieren. Also weil wir erheben teilweise im 10 Millisekunden Takt Daten und pushen die zu AWS rüber. Kann man auch mal ganz einfach viele Daten erzeugen und mal mit vielen Daten, hochfrequenten Daten umgehen und entsprechend rausfiltern. Genau. Gibt zumindest viele schöne Baustellen.
Ja. Ja, aber das heißt ja auch, wenn andere Städte andere Themen haben, die auch in diesen Bereich gehen, dann klingt das jetzt auch so, als hättest du auch Interesse dran, sowas auch mitzugestalten und da deine Expertise mit einzubringen. Heißt jetzt nicht, dass ich möchte, dass du mit Arbeit zugeworfen wirst, aber also klingt jetzt auch so, als wäre da auch noch viel mehr möglich, wenn man das als Stadt auch angehen möchte.
Genau, also weil ich es vorhin angerissen hatte, sozusagen das Gegenteil. Also wir sind jetzt ja beim ÖPNV gewesen. Es gibt ja auch zum Beispiel Luftdaten.info, hatte ich vorhin genannt. Das ist eben auch ein, ja, personengetriebene Gruppe. Also es ist deutschlandweit eine Initiative, um eben Luftdaten zu sammeln. Da gibt es zum Beispiel Bauanleitungen für Feinstaubsensorik, die man sich selber basteln kann und dann als in ein großes System einspeisen kann. Und das ist, finde ich, auch zum Beispiel ein faszinierendes Projekt, einfach nur um zu sehen, wo sind wie Luftwerte. Vor allem in Großstädten, aber auch auf dem Land ist es meistens nicht immer so grün, wie man es denkt. Und in dem Sinne können Städte, haben viele Hebel, die sie umlegen können. Und deswegen, ich finde es faszinierend, smarte Städte zu gestalten.
Weil das Luftdaten.info-Projekt, da ging es doch, glaube ich, auch darum, dass man mit Baumarktbedarf, also ich weiß nicht, mit irgendwelchen Rohren, die man nimmt und da entsprechende Sensorik einbaut, dass man damit schon eigentlich unterwegs sein kann. Klingt ja auch für mich nach einem ganz schönen Startprojekt, weil das jetzt nicht so komplex zu bauen ist. Also so ein Rohr ist, glaube ich, auch nicht so schwer zu verarbeiten und man kann da auch mit Sensordaten dann beisteuern.
Genau, ja.
Ja, auch sehr cool. Also vom Prinzip her wahrscheinlich auch so ähnlich, ne? Also das heißt, ich habe irgendwo eine Sensorik, ich habe irgendwo etwas, was das Ganze dann in die Cloud pustet, wobei ich natürlich um den Endpunkt muss ich mich nicht kümmern, das liefert dann Luftdaten.info, sondern ich habe wirklich nur irgendwo diesen kleinen Endpunkt bei mir.
Den Sensor dann, ja.
Fertig, ja. Ja, cool. Hast du auf jeden Fall nochmal vielleicht den einen oder anderen dazu gebracht, mal sich das Luftdaten.info-Projekt auch noch anzuschauen, mal zu gucken, was man da beitragen kann. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass Leute mal dann bei euch in Nürnberg vorbeikommen, im Urban Lab das Ganze auch mal sehen, vielleicht beitragen können. Das wäre natürlich auch sehr cool.
Das auf jeden Fall. Also wir haben in Nürnberg am CC-Standort hier einige Spielereien und auch das Urban Lab selber hat einige sehr interessante Projekte zur disruptiven Stadtgestaltung. Die sind disruptiv.
Ja, total gut. Ja, danke David, dass du dir die Zeit genommen hast und das Projekt ja immer vorgestellt hast. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich da sein durfte.